Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir möchten heute über ein wirklich spannendes Thema sprechen, über das ich mir persönlich in den letzten Jahren, naja, fast Jahrzehnten leider viel zu wenig Gedanken gemacht habe, nämlich meine Finanzen und meine Altersvorsorge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich haben solche Themen einfach immer vollkommen überfordert und deswegen habe ich sie lieber ganz weit weggeschoben und mir immer gesagt, ach komm, beschäftige dich später damit. Und ich hatte auch nicht so eine richtig gute Idee, was ich mit meinem Ersparten anstellen sollte. Also ja, klar, irgendwie anlegen, aber bitte sicher. Mit Aktien hatte ich mir nämlich in den 90er Jahren ganz schön die Finger verbrannt. Diejenigen, die wie ich zu Zeiten der T-Aktie und Infineon mit an der Börse gezockt haben, die wissen Bescheid, ne? Aber nennenswerte Zinsen für Tagesgeld gab es ja nun in den letzten Jahren nicht mehr wirklich und so lag mein Geld ja einfach auf meinem Girokonto rum. Und im letzten Jahr rief mich dann mein Bankberater an und meinte, ja, demnächst würden leider ab einem bestimmten Betrag Negativzinsen fällig. Und ich war total fassungslos und habe aber zumindest angefangen, darüber nachzudenken, was man denn noch so Sinnvolles mit Geld anstellen könnte. Und ich habe mich dann darüber mit einem guten Freund unterhalten und der erzählte mir, dass er jetzt in ETF investiert. Also ich gebe zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie was davon gehört, aber mein Freund versicherte mir, dass das wirklich eine gute Geldanlage sei. Ja, ob das tatsächlich eine gute Idee war, was ETF überhaupt sind, warum ihr euch unbedingt mit euren Finanzen beschäftigen solltet, wie man Geld sinnvoll investieren kann und wie man es schafft, für seine Kinder sinnvoll vorzusorgen, über all das möchten wir heute mit Thomas Kehl sprechen. Thomas ist gelernter Bankkaufmann, hat BWL und Finanzen studiert und arbeitete mehrere Jahre als Investmentbanker. Und weil er auch der Auffassung ist, dass sich unbedingt jeder mit diesem Thema intensiv befassen sollte, hat er gemeinsam mit Mona Linke das Buch »Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest« geschrieben. Herzlich willkommen, Thomas. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Thomas, es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, sich intensiver mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Die zwei wichtigsten sind meiner Meinung nach die eigene Altersvorsorge und natürlich auch die Möglichkeit, schon jetzt für unsere Kinder kleinere Beträge anzulegen, die im Laufe der Zeit zu einem doch etwas größeren Vermögen anwachsen können. Lass uns mal zuallererst über die Altersvorsorge sprechen. Ich habe das Thema ja immer ziemlich naiv betrachtet, muss ich sagen. Also ich bin davon ausgegangen, dass meine Rente sicher ausreichend hoch sein wird. Und ja, natürlich habe ich schon mal was von der berühmt-berüchtigten Rentenlücke gehört, aber ich habe mir gedacht, dass es so schlimm ja nun auch nicht werden kann und die Rente schon irgendwie reicht. Das ist ziemlich naiv, oder? Wie sieht denn da die Realität aus? Kannst du da so ein paar Zahlen nennen?
Ja, also es gibt, wie du sagtest, ne, viele Möglichkeiten oder viele Gründe, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Geld umgibt uns ja ständig, aber Rentenlücke ist natürlich eines der größten Themen. Konkrete Zahlen habe ich jetzt nicht mitgebracht, ist häufig auch eine individuelle Sache, aber der kann man am besten auf den Grund gehen, wenn man mal in sein Renteninformationsschreiben reinschaut, was jeder Bürger, ich glaube, ab dem 25. Lebensjahr oder ein bisschen später zugeschickt bekommt. Mhm. Und dort gibt es ja dann eine Hochrechnung, mit der man rechnen kann. Und da ist es nicht unüblich. Also, dass da teilweise Lücken von 60% oder mehr entstehen. Und was man auch mit berücksichtigen sollte, ist, dass diese Hochrechnungen davon ausgehen, dass man wirklich bis zum 67. Lebensjahr durcharbeitet. Und zwar wie aktuell gerade auch. Also, wenn man gerade Vollzeit ist, auch Vollzeit. Und dass dann Zeiten, in denen man mal ein bisschen kürzer tritt, nicht mit berücksichtigt werden. Und die sich auch sehr negativ natürlich auf die Akkumulierung von Rentenpunkten und damit das Rentenniveau auswirken.
Okay, es ist klar, wir sollten uns unbedingt kümmern, je früher, desto besser. Jetzt habe ich ehrlicherweise genauso wenig Ahnung wie Daniel und habe auch keine Idee, wie und wo ich anfangen könnte. Also mein erster Gedanke wäre jetzt, eine Finanzberatung in Anspruch zu nehmen. Sowas bieten ja Banken und Finanzberater häufig kostenlos an. Du sagst aber, dass das keine wahnsinnig gute Idee ist und wir uns lieber selbst um unsere Finanzen kümmern sollten. Warum das denn?
Ja, ich bringe da eigentlich immer eine kleine Anekdote und sagen, um unsere Beziehung müssen wir uns ja auch selbst kümmern. Es ist eine wichtige Sache und bei den Finanzen ist es eigentlich auch so. Und nur weil ich jetzt einen Bankberater oder einen Finanzberater habe, nimmt der uns nicht die Verantwortung ab. Also der kann uns natürlich Tipps geben. In der Regel sind es aber incentivierte Verkäufer. Also wir zahlen für diese Leistung nicht, sondern die bekommen eine Provision von den Anbietern, von denen sie Produkte verkaufen, was inhärent schon mal für einen Interessenskonflikt sorgt. Und wenn die uns das falsche Produkt empfehlen, empfehlen, weil es zum Beispiel zu teuer ist oder zu risikoreich und wir damit Geld verloren haben, dann haften die auch nicht dafür. Also schlussendlich geht es immer um mein eigenes Geld. Das heißt, egal wie viel Berater ich mir zur Seite stelle, die Verantwortung trage ich am Ende, beziehungsweise die Person, die sich selbst um die Finanzen kümmert.
Also die handeln unter Umständen auch eher im eigenen Interesse als in meinem, damit die Provision doch ein bisschen höher ausfällt.
Also Interessenskonflikte sind in der Finanzwelt extrem verbreitet und sorgen dann halt auch für nicht immer die optimalste Beratung.
Okay, dann sagst du ja, dass wir uns als allererstes finanzielle Ziele setzen sollten. Wir sollten auch unsere Finanzen ganz genau betrachten und berechnen, wie viel Geld wir denn für die Zukunft benötigen. Das klingt jetzt ehrlicherweise ziemlich kompliziert und abstrakt, aber nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich die Scheu davor verloren und mir das tatsächlich mal angeguckt. Erklär doch gerne mal für die ZuhörerInnen, wie man dabei vorgeht.
Gut, es gibt natürlich diverseste Online-Rechner. Wir haben auch einige Rechner gebaut, die einen dabei unterstützen. Also einfach jetzt auf ein Blatt Papier loslegen, ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde einfach mal anfangen, erstmal zu definieren, was ist mein finanzielles Ziel. Die meisten Menschen beschäftigen sich über diesen Aspekt Rente mit dem Thema Finanzen und entdecken dann später ganz andere Facetten noch für sich. Aber dieses Rentenlückenthema ist ein großes. Ich würde einfach auf diesen Bescheid gucken, was steht da derzeit drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal als Beispielrechnung, ja, 2000 Euro netto verdiene und weiß, dass ich mit 1200 Euro Rente rechne, dann weiß ich, mir fehlen 800 Euro jetzt aus heutiger Sicht schon. Das kann sich immer noch tatsächlich sogar verschlechtern. Und man muss berücksichtigen, diese 800 Euro kriege ich, wenn ich jung bin, erst in 30 oder vielleicht sogar 37 Jahren. Und dann sind diese 800 Euro bei weitem nicht mehr so viel wert wie heute in Kaufkraft gemessen. Stichwort ist hier Inflation. Und deswegen muss ich gucken, wie ich diese Lücke geschlossen kriege, und das kann ich dann berechnen und sagen, okay, wenn ich 1200 Euro habe, dann sind es 800 Euro, die mir fehlen. Die muss ich dann mal 12 nehmen und dann weiß ich, was ich jedes Jahr an zusätzlichem Kapital benötige. Also es ist mal so eine erste Überschlagungsrechnung, und dann überlege ich, wie komme ich dorthin. Wenn ich noch 30 Jahre habe, kann ich ja ausrechnen, wie viel ich jedes Jahr auf die Seite legen muss, um dieses Geld zu haben, und kann dann auch noch damit rechnen, dass ich vielleicht sogar ein bisschen Rendite verdiene.
Okay, also in Bezug auf Altersvorsorge ist es ja wichtig, sich möglichst früh Gedanken zu machen. Wir haben alle in der Schule schon mal was vom Zinseszins gehört. Mich persönlich hat überrascht, wie mächtig sich dieser im Laufe der Zeit auswirken kann. Kannst du das irgendwie mal an einem Beispiel vorrechnen?
Ja, also der Zinseszinseffekt, es gibt ja die sogenannte 72er-Regel. Das heißt, man kann die Zahl 72 nehmen und durch die Rendite teilen, mit der man langfristig rechnet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Zahl 72 teilen durch 5%, also weil wir damit rechnen, dass wir 5% also 5% pro Jahr an Rendite machen können, dann sind das 14,4 Jahre, bis sich mein Kapital verdoppelt. Damit kann man so grob mal überschlagen, wie das funktioniert mit dem Zinseszins. Und jetzt kann ich mal eine Beispielrechnung machen. Angenommen, wir nehmen 10.000 Euro und legen die über 10 Jahre an zu diesen 5%. Dann kommen am Ende raus 16.470, also 6.470 Euro Zinsen. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Aber wenn wir jetzt sagen, wir nehmen denselben Betrag über 30 Jahre hinweg, dann würde man ja intuitiv denken, okay, dann kommt vielleicht dreimal so viel raus, weil das ist dreimal so lange Zeitraum. Tatsächlich kommt aber deutlich mehr raus, nämlich 34.677 Euro Zinsen. Das heißt, wir haben 10.000 Euro einbezahlt und mehr als das Dreifache bekomme ich an Zinsen raus. Und das liegt einfach an dieser exponentiellen Entwicklung des Zinseszinses, also auf das, was ich in den letzten Jahren verdient habe, also meine Zinserträge, bekomme ich auch nochmal Zinsen drauf. Das heißt, am Anfang geht es sehr, sehr langsam, weil es kleine Beträge sind. 5% ist erstmal nicht viel. Aber am Ende, wenn sich das aufkumuliert, dann kommen wir langsam in so eine Exponentialfunktion rein. Und 30 Jahre ist gar nicht so absurd, wenn man frühzeitig anfangen möchte, was für die Rente auf die Seite zu legen. Und selbst diese 60 Jahre oder 67 Jahre sind ja auch noch nicht das Ende. Denn wir gehen ja ab dann erst in Rente. Aber vielleicht brauchen wir ja mit 70 Jahren oder 75 Jahren noch Kapital. Von daher lohnt es sich sowieso, frühzeitig anzufangen, ja.
Okay. Und wie schaffe ich es denn, konsequent zu sparen? Also hast du da irgendwie ein paar gute Tipps für uns? Also wie geht man das sinnvoll an?
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist so der innere Schweinehund, wie man so schön sagt. Wichtig ist es, sich von vornherein ein Sparziel festzulegen und das Sparen als erstes zu machen, dann, wenn das Gehalt kommt. Also wenn am Anfang, sagen wir, am 1. des Monats kommt das Gehalt, dann soll spätestens am 2. des Monats die Sparrate abgeführt werden. Weil die Strategie, ich spare einfach das, was am Ende des Monats übrig bleibt, in der Regel zu Null führt, weil einfach nichts mehr da ist. Also man kann sich noch gönnen. Und deswegen ist es wichtig, sich zuerst zu bezahlen, als erstes das Geld auf die Seite zu legen. Und man braucht da jetzt auch nicht krass den Gürtel irgendwie eng zu schnallen und sich einzuschränken und ein frugales Leben zu leben und einfach an der Freude des Lebens zu verzichten, sondern es gibt da so einen kleinen Trick, in dem man schaut, dass man einfach regelmäßig sein Einkommen steigern kann, beispielsweise über Gehaltssteigerung. Und von diesen Steigerungen legt man dann einen Großteil auf die Seite. Denn diese Steigerung, das Geld hatten wir vorher nicht. Und wenn wir das auf unsere Sparrate draufpacken, dann boosten wir damit unsere Sparrate, ohne auf Lebenskomfort verzichten zu müssen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Mhm. Okay.
Ah ja, klar. Ich würde gerne mal auf so klassische Anlageformen zu sprechen kommen. Mhm. Also momentan gibt es ja tatsächlich wieder einigermaßen attraktive Zinsen auf Tagesgeld oder Festgeld. Bevor das Geld jetzt zinslos auf dem Girokonto liegt, ist es natürlich sinnvoller, es dort zu parken. Mhm. Aber was ist denn mit Sparbüchern? Das kenne ich nämlich von meinen Eltern doch. Wie gut sind die?
Ich glaube, Sparbücher werden heute, also zumindest nicht mehr aktiv vertrieben. Es gibt vielleicht noch ein paar alte Sparbücher, aber die sollten jetzt eigentlich ersetzt worden sein durch Tages- und Festgeldkonten. Was man insgesamt aber berücksichtigen muss bei diese Produkte, also Tagesfestgeld, Sparbuch und so, das nennt man sogenannte Sichteinlagen. Das sind, also ich gebe mein Geld einer Bank und die Bank arbeitet damit und dafür bekomme ich Zinsen. Fairerweise muss man damit berücksichtigen, dass die Zinsen zum langfristigen Anlegen ungeeignet sind. Also diese Tages- und Festgeldkonten einfach aus dem Hintergrund, weil die Zinsen, die ich dort bekomme, in den seltensten Fällen die Inflation ausgleichen. Das bedeutet konkret, ich bekomme zwar auf dem Tagesgeld, sagen wir mal, 3% Zinsen, aber die aktuelle Inflationsrate liegt bei 4%. Das heißt, aus meinen 100 Euro werden 103 Euro, die werden insgesamt aber 4% weniger wert, sodass ich unter 100 Euro lande. Und das muss man immer, also das ist häufig so ein Denkfehler, dass man sich am größten Zins orientiert. Aber was mich ja eigentlich interessiert, ist ja, meine Kaufkraft zu steigern. Sprich, mir mehr kaufen zu können, trotz dass die Dinge um mich herum teurer werden aufgrund der Inflation. Deswegen sind Tages- und Festgeldkonten für kurze und mittelfristige Sicht eine gute Anlage. Allerdings, wenn wir wirklich von langfristigen Sparzielen sprechen, wie zum Beispiel die Rente, würde ich andere Alternativen wählen.
Mhm. Wenn man sich jetzt mit Bekannten über die Rente unterhält, dann fällt ganz häufig der Begriff Riester- und Rürup-Rente. Mhm. Darüber habe ich jetzt persönlich in den letzten Jahren aber nicht allzu viel Gutes gelesen. Verkleinern die denn die Rentenlücke sinnvoll?
Ja, wobei das nicht unbedingt das Ziel ist. Also ja, wenn ich Geld in einer Riester- oder Rürup-Rente habe, dann habe ich natürlich später ein bisschen Geld auf der Seite, was meine Rentenlücke verringert. Allerdings ist das nicht die beste Kapitalanlage. Also man kann keine Pauschalaussage zu Riester und Rürup treffen, weil es sehr unterschiedliche Verträge gibt. Manche besser, manche schlechter. Mhm. Die Riester-Rente, die eigentlich die meisten Leute betrifft, Rürup ist eher so ein Randprodukt. Ja. Die Riester-Rente hat zwei Schwachstellen. Erstens mal muss sie eine sogenannte Kapitalgarantie geben. Das bedeutet, das Geld kann nicht am Kapitalmarkt angelegt werden, weil am Ende genau mindestens das rauskommen muss, was man einbezahlt hat, wohlbemerkt nach Kosten. Und dadurch kann das Geld nicht wirklich effizient und renditebringend am Kapitalmarkt angelegt werden. Das ist der größte Kritikpunkt, weswegen die Riester-Rente kritisiert wird. Sie macht keine Rendite. Es wird damit, dass mein Kapital profitiert nicht vom Zinseszinseffekt, den wir eben angesprochen haben. Mhm. Und die Produkte sind in der Regel sehr, sehr teuer. Und jeden Euro, den ich ausgebe für Vertriebsprovisionen und Co., der kann für mich nicht arbeiten und der wird für mich nicht auf die Seite gelegt. Von daher, es gibt bessere Alternativen und es gibt zahlreiche Beispielrechnungen, die zeigen, dass sich Riester in sehr seltenen Fällen lohnt. Also beispielsweise für Alleinerziehende mit, sagen wir mal, 3 Kinder. Da gibt es sehr viel Förderung vom Staat. Aber das sind ehrlich gesagt eher Grenzfälle. Und von daher sind es jetzt nicht die besten Anlageprodukte. Und es wird politisch auch viel diskutiert, die Förderung hiervon einzustellen und bessere Alternativen anzubieten.
Okay. In der Bank sehe ich für die Altersvorsorge häufig Werbung für so Bausparverträge oder auch private Renten und Lebensversicherungen. Wie schätzt du das ein? Ist das sinnvoll oder nicht?
Ja, auch hier pauschale Aussage natürlich schwierig. In der Regel ist es aber so, dass diese Produkte extrem teuer sind. Extrem teuer heißt teilweise 2-3% oder noch mehr an Kosten pro Jahr. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal 2-3% Rendite erwirtschaften, um auf Null rauszukommen. Mhm. Hinzu kommt, dass Lebensversicherungen den Nachteil haben, dass ich für die gesamte Laufzeit, also von jetzt bis zum Ende der Laufzeit, also teilweise 30 Jahre, Provision bezahlen muss. Und zwar direkt in den ersten 5 Jahren. Das heißt, die ersten Jahre zahle ich nahezu nur Provision und dann fange ich an, für mich zu sparen. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Die wenigsten Lebensversicherungen werden tatsächlich bis zum Ende durchgezogen. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich aber für die gesamte Laufzeit Kosten bezahlt. Das heißt, die meisten Lebensversicherungen sind wirklich ein Drauflegegeschäft. Und es gibt heutzutage eigentlich viel flexiblere und viel, viel kosteneffizientere Möglichkeiten, sein Geld anzulegen.
Okay, dann lass uns mal kurz zusammenfassen. Also so ziemlich alles, was es an tollen Altersvorsorge-Finanzprodukten bei der Bank gibt, ist relativ teuer und fängt im besten Fall vielleicht die Inflation auf. Was sind denn Alternativen, die das Geld dann idealerweise tatsächlich vermehren? Also ich habe ja früher immer wieder gedacht, dass Aktien dafür total gut geeignet sind. In Vorbereitung zu dem Podcast habe ich jetzt mal in mein altes Aktiendepot, das 20 Jahre brach lag, geschaut. Da lagen nämlich noch 2 Positionen drin, die damals richtig fett im Minus waren und ich habe nie Aktien verkauft, wenn sie im negativen Bereich waren und habe da jetzt mal reingeschaut und ich war wirklich sehr, sehr erstaunt, denn eine Position hatte bis heute einen sagenhaften Zuwachs von 1725%. Das ist natürlich gigantisch. Also wäre es zumindest gewesen, denn ich wollte damals eigentlich für 5.000 Euro Aktien kaufen. Die haben, weiß ich nicht, 80 Cent gekostet. Das war aber eine wenig gehandelte Aktie und deswegen wurde meine Order nur zum Teil ausgeführt, sodass ich ja ganze 30 Aktien zum gewünschten Kurs bekam und da waren dann auch sogar die Transaktionsgebühren höher, sodass ich dann keinen neuen Kauf mehr initiiert habe. Ja, aber mit den 30 Aktien habe ich durch den Einsatz von ganzen 24 Euro immerhin sagenhafte 414 Euro Gewinn gemacht. Ich will jetzt aber gar nicht darüber nachdenken, wäre meine Order damals vollständig ausgeführt worden, also hätte ich tatsächlich für 5.000 Euro Aktien bekommen, dann wäre diese Position heute 91.250 Euro wert. Da musste ich, nachdem ich das ausgerechnet habe, erstmal tief durchschnaufen. Aber andererseits, die andere Aktie, die habe ich damals für 34 Euro das Stück gekauft und ihr Kurs liegt heute bei 2 Euro. Das heißt, das sind 94% Verlust und davon hatte ich leider nicht nur 30 Stück und habe also insgesamt 4.000 Euro in den Sand gesetzt. Also das illustriert natürlich sehr eindrucksvoll, was an der Börse möglich ist, aber eben auch welche Gefahr besteht. Ich hatte jedenfalls nach meinen Ausflügen auf den Aktienmarkt wirklich die Nase voll vom Investieren und bin dann irgendwann bei plus minus null ausgestiegen und habe gesagt, mache ich nie wieder. Jetzt gibt's aber deutlich bessere Möglichkeiten als Einzelaktien, nämlich, ich habe es vorhin schon angesprochen, die sogenannten ETF. Ich gestehe, ich hatte jetzt nicht so große Lust, mich mit dem Thema zu befassen und habe dann einfach ein paar ETF-Anteile auf Empfehlung meines guten Freundes gekauft, weil ich wusste, der hat sich intensiv belesen und der gibt eine fundierte Empfehlung ab. Das ist jetzt natürlich trotzdem nicht besonders schlau, wenn man was macht, wovon man keine Ahnung hat. Daher lass uns doch mal ganz genau erklären, was es mit diesen ETF so auf sich hat.
Ja, zunächst einmal Glückwunsch zu deinem Kursgewinn. Es gibt übrigens eine interessante Statistik, die sagt, dass die Depots von Toten am besten performen. Das sind nämlich diejenigen, die nicht wild hin und her traden, sondern die Aktien einfach kaufen und liegen lassen. Das nur mal am Rande bemerkt. Zurück zur ETF-Frage. ETF steht, und Achtung, Fachbegriff für Exchange Traded Funds. Und sind ein Produkt, was sich gerade in Deutschland jetzt in den letzten Jahren enormer Beliebtheit erfreut haben. Das ist immer so ein bisschen gefährlich in der Finanzindustrie, weil wenn irgendwas beliebt ist, dann werden die wildesten Konstruktionen damit gemacht. Mhm. Aber von der Basis her ist ein ETF nichts anderes als ein Indexfonds, der an der Börse gelistet ist. Das heißt, es handelt sich dabei um einen Investmentfonds, wo du Geld reininvestierst und dieses Geld wird dann automatisch in Aktien investiert. Und zwar auf Basis eines vorher festgelegten Index. Ein Index ist in Deutschland ziemlich bekannt. Das ist der sogenannte DAX, der Deutsche Aktienindex. Das sind die 40 größten börsengelisteten Unternehmen bei uns. Es gibt den DAX aber auch als weltweite Variante, beispielsweise ein MSCI World oder ein FTSE All World. Das sind dann sozusagen der DAX der Welt, wenn man so will. Und genau das ist die Idee hinter einem ETF. Ich möchte nicht in einzelne Aktien investieren und dann als Zufallsergebnis entweder 1700% plus oder 95% Verlust machen, sondern was mich interessiert, ist die langfristige Rendite des gesamten Aktienmarktes zu haben. Und die ist über die letzten zig Jahrzehnte, über die wir schauen können, im Schnitt positiv gewesen. Also Aktien schwanken extrem stark, wie man da im Beispiel gut sehen kann.
Absolut, ja.
Aber im Durchschnitt hat man irgendwo zwischen 5% und 7%, je nachdem, welche Märkte man sich anschaut, ob man inflationsbereinigt und so weiter. Aber zwischen 5% und 7% sind realistisch und es ist auch relativ unumstritten. Und das möchte man mit so einem ETF erzielen. Und der Vorteil von so ETFs ist, dass sie sehr günstig sind und gleichzeitig diesem Aspekt widerspiegeln, dass ich tausende Aktien auf einmal kaufen kann. Und dadurch, wenn halt mal eine in die Grütze geht mit 94%, dass das dann nicht so ins Gewicht fällt.
Okay, das klingt ja durchaus spannend. Ich habe aber, muss ich ehrlich sagen, ziemlich Respekt davor, sowas anzugehen. Also Daniel hat mir zwar letztens gesagt, das ist alles gar nicht so schwierig, aber ich wüsste jetzt trotzdem gerne ganz genau, was ich denn da alles machen muss. Also kannst du mir das erklären? Wie komme ich denn zu so einem Depot?
Genau, also du hast es gerade schon angeschnitten, um Wertpapiere wie zum Beispiel ETFs kaufen zu können, die an der Börse gelistet sind, brauche ich ein sogenanntes Depot. Mhm. Das ist im Endeffekt, muss man sich vorstellen, wie das Girokonto für Wertpapiere. Also auf unserem Girokonto finden unsere Cash-Transaktionen statt, unsere Euro-Transaktionen und im Depot finden unsere Wertpapiertransaktionen statt. Und so ein Depot muss ich mir als erstes mal anlegen, wenn ich Wertpapiere kaufen möchte. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr privilegiert, weil es mittlerweile einen echten Konkurrenzkampf zwischen den Depots gab. Und Konkurrenzkampf heißt für uns Privatinvestoren, es wird günstiger. Also es gibt in Deutschland sehr, sehr viele günstige Broker oder Depots oder Neo-Broker, das sind alles synonyme Begriffe, die ein gutes und breites Angebot an ETF-Sparplänen bzw. ETFs anbieten. Kleine Eigenwerbung hier eingeschoben. Wir haben einen Vergleich auf unserer Webseite, also einen Finanzfluss-Depot-Vergleich, wo wir immer die aktuellsten Konditionen miteinander vergleichen und da kann man sich dann einen raussuchen und muss dann einfach einen Eröffnungsprozess durchgehen, genauso wie man ein Girokonto eröffnet und dann hat man sein Depot und kann dort anfangen, einmalig in ETFs zu investieren oder mit Hilfe von sogenannten Sparplänen, also monatlich einfach rein.
Okay. Also ich fand es tatsächlich gar nicht so schwierig, so ein Depot einzurichten. Das unterscheidet sich jetzt schon von Bank zu Bank. Also meine eine Bank, die wollte nochmal ein komplettes Legitimierungsverfahren und bei meiner anderen Bank waren es 3 Mausklicke und ich musste gar nichts weitermachen. Das war einfach da das Depot. Also super Sache. Ja, wenn ich jetzt so ein Depot eingerichtet habe, stehe ich ja gleich wieder vor dem nächsten Problem, nämlich was soll ich denn jetzt kaufen? Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene ETF. Gibt es denn auch irgendwas, was quasi idiotensicher ist?
Ja, idiotensicher ist so ein Ding, ja. Das würde ich so nicht sagen, weil es handelt sich hier immer um Kapitalmärkte und Kapitalmärkte können extrem schwanken und je nach Charaktertyp steckt man das besser oder schlechter weg. Von daher ist es, also wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja, es gibt diverse ETFs. Also ich habe es eben schon gesagt, die Finanzindustrie ist super findig. Auf einmal wollen alle ETFs haben. Das heißt, es werden die wildesten Konstruktionen erzeugt. Auf unserer Webseite listen wir alle in Deutschland verfügbaren ETFs. Das sind derzeit, ich schaue es gerade nach, über 3000 Stück. Mhm. Und so viel braucht natürlich kein Mensch. Es reicht eigentlich eine Handvoll an ETFs, die genau diese Strategie abbilden, die ich eben genannt habe, nämlich weltweit gestreut in Aktien zu investieren. Es gibt aber auch irgendwie Zocker-ETFs, also die jetzt zum Beispiel auf Biotechnologiewerte im Südostasien setzen. Das macht natürlich relativ wenig Sinn, auf sowas zu setzen, weil dann haben wir nicht mehr weltweit gestreut, sondern haben da sehr spezifische Risiken noch mit drin. Also was wir wollen, ist möglichst weltweit gestreut zu sein. Das geht mit so Indizes wie zum Beispiel MSCI World. Auf diesen Index gibt es in Deutschland ungefähr 30 zugelassene ETFs. Und da kann man sich dann den passenden raussuchen. Da würde ich mich auch nicht verrückt machen, weil im Endeffekt ist das, wie man im Supermarkt vor dem Milchregal steht. Da gibt es jede Menge Marken, aber schlussendlich ist immer Milch drin. Und da kann man dann natürlich vergleichen, aber einen groben Fehler wird man da jetzt nicht machen.
Okay. Und jetzt mal angenommen, ich entscheide mich für diese Form der Geldanlage. Daniel hatte mir gesagt, dass es sinnvoll ist, einen dauerhaften Sparplan für ein oder mehrere ETF einzurichten. Angenommen, ich habe jetzt vielleicht gerade ein paar Euro, die im Moment auf meinem Sparkonto gerade sehr mickrige Zinsen erwirtschaften. Was ist denn besser, das Geld allmählich in den ETF fließen zu lassen oder einmalig einen größeren Betrag zu investieren? Und falls es Letzteres ist, soll ich den Index beobachten oder und warten, bis die Kurse ordentlich fallen? Oder wie ist die beste Strategie?
Ja, also auf die erste Frage hin, soll ich alles auf einmal reinschieben oder scheibchenweise? Da gibt es zwei Antworten. Die erste ist die rein mathematische und die lautet alles auf einmal, weil der Aktienmarkt hat einen positiven Renditeerwartungswert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ein Ticken höher, dass die Aktienkurse morgen steigen, als dass sie fallen. Nichtsdestotrotz kann es aber auch passieren, dass du morgen alles investierst und der Aktienmarkt rauscht erstmal 30% ab. Und dann wirst du mich verfluchen. Und das ist der zweite Aspekt der Antwort. Nämlich, es ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Also wie fühlst du dich wohl? Nur darum geht es im Endeffekt am Kapitalmarkt. Denn wenn es auf einmal 30% runtergeht und du ziehst die Notbremse und verkaufst wirklich am Tief und danach steigen die Kurse wieder, dann hast du deine 30% Verlust realisiert. Hast es 1.000 Euro, 700 Euro gemacht und willst mit dem Thema Geldanlage nie wieder was zu tun haben. Ja. Deswegen ist die mathematische Antwort meistens nicht die richtige für jeden, sondern in der Regel entscheiden sich die meisten Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, das scheibchenweise zu investieren, einfach um Erfahrung zu sammeln, gerade wenn sie am Kapitalmarkt noch komplett unerfahren sind. Und der zweite Punkt, soll ich permanent in meiner Trading-App auf meinem Handy alle 5 Minuten schauen, wie sich der Kurs entwickelt? Die Antwort lautet nein. Denn auch das führt mich wieder zum Fehlverhalten. Ich habe ja eben gesagt, langfristig können wir mit diesen Aktienmarktrenditen rechnen, diese 5-7%. Langfristig heißt aber auch, dass wir zwischendurch extreme Kursschwankungen haben können, sowohl nach oben, wenn wir in der totalen Euphorie sind, wo wir uns auf einmal sagen, hey, wo kann ich einen Kredit aufnehmen auf mein Haus, um es in den Kapitalmarkt zu schieben? Mhm. Spoiler an der Stelle, ist eine ganz schlechte Idee. Oder wenn die Kurse ganz unten sind, auf einmal panisch alles zu verkaufen. Also das sollen wir verhindern und am besten macht man sich da gar nicht verrückt, indem man sich das gar nicht anguckt. Also ich gucke so gut wie nie ins Depot. Mein Job ist das Thema Finanzen tatsächlich, aber wo mein Depot gerade steht, wo der DAX steht, was gerade am Kapitalmarkt passiert, das erzählen mir Leute immer, aber ich gucke da nicht aktiv rein.
Ja, okay.
Auf die Gelassenheit warte ich noch. Ich erzähle nachher auch nochmal, wie es bei mir da im Moment aussieht. Aber kurz zurück, weil ich bin dann nämlich mit der wahrscheinlich dümmsten Strategie rangegangen, die man überhaupt verfolgen kann. Ich habe nämlich mir den World ETF angeguckt und der ist super gestiegen. Es war wirklich eine gute Börsenzeit in den letzten Monaten. Und habe ich gedacht, super Sache. Ich kaufe jetzt mal ganz wild Anteile von 10 verschiedenen anderen ETF, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wie das überhaupt funktioniert. Und dann bin ich so daran gegangen, dass ich einfach die genommen habe, die außerordentlich gut performt haben in den letzten Jahren. Und jetzt liegen in meinem Depot also ein indischer, ein taiwanesischer ETF, so ein bisschen Kryptowährungen als Spielgeld. Das ist ja höchst spekulativ. Halbleiter und so ein ganzer Kram. Also 10 verschiedene ETF. Ich bin im April dieses Jahres eingestiegen und das war ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Danach ging es erstmal richtig runter. Also richtig für mich natürlich. Es waren keine 30%, wie du sagst, aber plötzlich war das ganze 10, Depot, ja, es war rot. Und da war ich natürlich erstmal total beunruhigt. Das war aber, bevor ich dein Buch gelesen habe. Und nach dem Lesen war mir aber klar, dass ich überhaupt nicht beunruhigt sein muss und dass meine Anlagestrategie ziemlicher Unsinn ist. Das heißt also, wenn sich die Kurse mal wieder ein bisschen erholt haben, was sie mittlerweile auch schon getan haben, dann will ich eine sinnvollere Strategie verfolgen. Welche könnte das denn sein?
Ja, also ETF ist im Endeffekt ja nur mein Werkzeug. Was eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist überhaupt eine Strategie zu haben, wie du es richtig sagst. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch abgehoben oder wie auch immer. Im Endeffekt ist aber die Idee, was ist meine Anlagestrategie? Und meine Anlagestrategie, wenn ich mich wirklich an der Finanztheorie orientiere, dann ist es ein sogenanntes Weltportfolio aufzubauen. Also ein Portfolio, wo alle Aktien der Welt drin sind. Denn wir erinnern uns zurück, ich möchte nicht einzelne Aktien haben, weil da ist ein hohes Risiko drin, sondern ich möchte vom Aktienmarkt insgesamt profitieren, weil der langfristig gesehen eine positive Rendite hat. Und deswegen muss ich mich für ein Produkt entscheiden oder eine Strategie entscheiden, die insgesamt möglichst breit aufgestellt ist, also wenn möglich die ganze Welt kauft oder zumindest mal sehr nah daran kommt und nicht auf einzelne Sektoren oder Regionen setzen. Ich meine, ein Indien-ETF hat natürlich seine Daseinsberechtigung.
Der ist auch der Einzige gewesen, der super gelaufen ist, muss ich sagen. Der war der Einzige, der nicht im Minus war, und ich habe immer nur gestaunt, dachte, wow.
Ja, aber es ist es kann genauso gut in ein paar Monaten andersrum aussehen, ja, dass alle anderen gestiegen sind und der Indien unten ist. Und genau diesen Effekt wollen wir ja quasi umgehen. Und deswegen macht es, wie gesagt, Sinn, sich da möglichst breit aufzustellen und nicht auf einzelne Sektoren zu wetten. An der Stelle auch nochmal, das ist die Theorie. Ich weiß, dass sehr viele, und an dieser Stelle muss man so sagen, männliche Zuschauer von uns, tendenziell auch jünger, eine Tendenz haben, nicht einfach dieses langweilige, ich kaufe jetzt die ganze Welt, sondern die wollen dann auch noch ein bisschen zocken. Das heißt, ein Großteil unserer Community fährt eigentlich zweigleisig. Die sagen, ich finde Kapitalmarkt cool, ich mache jetzt dieses rationale Ding, weltweit gestreut ETFs, aber auch zusätzlich, um noch Spaß zu haben und am Kapitalmarkt unterwegs zu sein, versuche ich auch noch einzelne Aktien herauszusuchen und noch bessere Renditen zu erwirtschaften. Das klappt manchmal, das klappt manchmal nicht. Das nennt man so sogenannte Core-Satellite-Strategie. Also es gibt den Kern und da drumherum sind ein paar Satelliten. Das kann man natürlich auch machen. Also es gibt ja kein Verbot, in Indien ETFs oder Kryptowährungen zu investieren. Ich meine, ich mache das auch. Ich habe auch in eine Kryptowährung investiert, zusätzlich zu meinem weltweit gestreuten Wert-ETF. Also wichtig am Kapitalmarkt, bitte nichts dogmatisch sehen. Das ist immer gefährlicher.
Okay, und gibt es Dinge, die ich bei der Auswahl des oder der konkreten ETF dann doch noch beachten sollte? Oder ist es, wie du sagst, völlig egal, Milch ist überall drin?
Genau, also das Wichtigste ist erstmal die strategische Wahl zu sagen, ich möchte die Welt haben und dann entscheide ich mich für einen Index. Und dann innerhalb des Indexes kann man eigentlich, also da sollte man sich nicht ganz verrückt machen. Also mittlerweile nehmen wir mal also einen Weltindex, um jetzt nicht um den heißen Brei zu reden, ist der MSCI World. Und da sind über, ich habe 1600 Aktien sind da drin. Das heißt, wir sind hier schon super breit aufgestellt, sind Industrieländer wie Deutschland, USA mit einem sehr großen Gewicht, viele europäische Länder, Frankreich, Italien und so weiter. Also sozusagen die Developed Markets, sagt man, die entwickelte Welt. In Deutschland heißt es Industrieländer. Also damit ist man schon sehr gut aufgestellt. Und auf diesen Index gibt es diverse ETFs. Und die unterscheiden sich eigentlich nur in den Kosten, sehr, sehr, sehr marginal in der Rendite. Aber auch da kann man nichts groß falsch machen. Und dann muss man nur entscheiden, möchte ich einen sogenannten thesaurierenden ETF oder einen ausschüttenden. Ausschüttende ETFs, die schütten dir immer mal wieder regelmäßig was auf dein Depot auf. Die thesaurierenden, die behalten das im Fonds drin. Das sind dann noch so ein paar Feinheiten, mit denen man sich dann noch beschäftigen muss. Aber ich würde das jetzt bewusst nicht zu stark aufblähen, weil das kreiert so ein bisschen Angst und es ist viel schädlicher zu prokrastinieren und nicht loszulegen, als jetzt einfach mal einzusteigen. Ja.
Okay, wovor ich noch Respekt habe, ist die Sache mit den Steuern. Also vermutlich möchte der Staat ja auch irgendwas von meinem Gewinn abhaben, denke ich mal. Wie sorge ich denn dafür, dass das Finanzamt die Steuern dann auch in der richtigen Höhe bekommt?
Und das ist das Schöne, du musst einfach gar nichts machen. Juhu. Wenn du dich für einen deutschen Broker entschieden hast, gibt es, was du auf Gewinne, es ist auch schon mal richtig, dass du das erwähnt hast, weil viele Leute denken, oh, wenn ich anfange, Geld anzulegen, muss ich Steuern zahlen. Nein, du musst erst dann Steuern zahlen, wenn Gewinne realisiert werden. Das heißt, wenn Dividenden ausgeschüttet werden, also deine Beteiligung am Gewinn der Firmen, in die du investierst, oder wenn du Kursgewinne realisierst, also wenn du zu 100 gekauft und zu 200 wieder verkaufst hast, musst du auf die 100 Euro Gewinn Steuern bezahlen. Und das ist eine Quellsteuer. Das bedeutet, die wird direkt an der Quelle erhoben, also in deinem Depot, und der Broker führt es automatisch für dich ab ans Finanzamt. Da kannst du dir wieder ein bisschen was zurückholen. Deswegen lohnt es sich in der Regel, eine Steuererklärung zu machen und einen sogenannten Freistellungsauftrag deinem Broker zu geben, weil wir dürfen bis zu 1000 Euro im Jahr hat jeder Bürger an Kapitalerträgen, die er steuerfrei verdienen darf. Aber nichtsdestotrotz, du kannst schon mal nicht versehentlich einen Uli Hoeneß machen. Das ist schon mal die gute Nachricht.
Okay, das ist gut zu wissen.
Genau. Jetzt habe ich es ja im April erlebt, dass es erstmal total schön aussieht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Index des von dir genannten ETF anschaut, dann über die Jahre wunderbar, kontinuierlich ist es immer nach oben verlaufen. Und ich frage mich natürlich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es immer so weitergeht? Also ja, natürlich gibt es auch zwischendurch immer mal wieder bergab, aber gerade wenn man frisch investiert hat, dann schmerzen ja die ganzen roten Zahlen natürlich trotzdem. Und ich muss natürlich sagen, als gebranntes Aktienkind hatte ich schon irgendwie den Impuls, alles dann schnell wieder zu verkaufen und dann doch lieber sicher anzulegen. Aber dann habe ich tatsächlich mir die letzten Jahre angeguckt, auch Jahrzehnte, und habe gesehen, es gibt tatsächlich öfter mal Einbrüche. Also einer der krassesten war ja zu Beginn der Corona-Zeit, da wusste ja niemand, was passiert, und da sind die Kurse tatsächlich um bis zu 40% eingebrochen. Um das jetzt mal ein bisschen zu illustrieren, habe ich mal mir einen beliebigen ETF rausgesucht. Der stand im Februar bei 24, also im Februar vor Corona, also 2020, lag der so um die 24 Euro pro Anteil. Ne? 4 Wochen später dann waren es nur noch 16,50 Euro. Wenn man jetzt mal annimmt, ich sag mal fiktiv, ich habe 10.000 Euro investiert, dann war mein Geld 4 Wochen später tatsächlich nur noch 6.700 Euro wert. Also ein ganzes Drittel weniger für diesen ETF. Und das ist ja ganz klar, ja, eine Art Crash, ne? Aber die Börsen, die haben sich auch wieder erholt. Also ein Jahr später, im Februar 21, stand der ETF dann wieder bei 26,15, und aus meinen 10.000 Euro wären dann 10.560 geworden. Und dieses Jahr im Februar, also 4 Jahre später, lag der Kurs dann tatsächlich schon bei 34,80 Euro. Das heißt, aus den 10.000 Euro wären jetzt innerhalb von 4 Jahren 14.000 Euro geworden. Das entspricht einem Gewinn von 40%. Also man muss natürlich ganz deutlich dazu sagen, dass die Entwicklung der Börse in den letzten Jahren wirklich überdurchschnittlich gut war. Aber wenn man diesen Gedanken mal weiterspinnt, dann könnte man natürlich auch kurz ausrechnen, was denn aus meinen 10.000 Euro geworden wären, wenn ich die im Crash einfach investiert hätte. Also Aktien alle super gefallen, ETF niedrig, Anteile kosten wenig. Ich habe das mal im Vorfeld gemacht und kann euch daher sagen, wenn wir nach dem Crash diese 10.000 Euro investiert hätten, dann wären die heute 21.000 Euro wert. Also ich hätte mein Geld quasi mehr als verdoppelt. Das heißt also, Crashs sind gar nicht immer eine Katastrophe, sondern auch eine Chance. Nicht wahr, Thomas? Und geht es denn vermutlich immer weiter bergauf, oder auch kann es passieren, dass mein Geld irgendwann komplett weg ist?
Ein bekannter Börsenexperte hier in Deutschland, Gerd Kommer ist der Name, hat mal gesagt, junge Leute sollten betend auf die Knie gehen und auf den Crash hoffen. Das ist so sehr plakativ einmal ausgedrückt. Crashs sind tatsächlich am Anfang deiner Sparperiode sehr hilfreich, denn die Kurse sind niedrig und das heißt, für das gleiche Geld bekommst du mehr Anteile. Das ist so. Nach hinten hin wird es dann unangenehmer, also wenn du langsam auf die Rente zugehst und dann kommt ein Crash kurz vor deiner Rente, ist halt weniger cool, wenn du dann gerade, wie viel Verlust hast du in deiner Beispielrechnung gerade gehabt? Rund 30-40% Verlust hast. Und von daher ist es immer eine Frage des Betrachtungswinkels. Und ja, der Corona-Crash war was sehr Besonderes, denn es war so eine Art Flash-Crash. Also es ging sehr schnell, sehr steil runter, so steil wie noch nie. Und aber auch sehr schnell wieder hoch. Also so eine schöne V-Formation. Und das hat sehr viele Leute dazu bewegt, gerade junge Leute, das sieht man auch in den Aktionärsquoten in Deutschland, mit dem Investieren loszulegen. Und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob es denn immer weiter nach oben gehen wird. Also so nach dem Motto, wird denn der Kapitalmarkt oder der Kapitalismus immer weiter funktionieren? So, ich weiß es nicht. Also ich kann dafür auch keine Garantie geben. Es gibt aber schon sehr, sehr viele Totsagungen zum Kapitalmarkt. Also ich habe schon einige Crashs mitgemacht. Ich habe den Dotcom-Crash am Rande mitbekommen, also wirklich von Erzählungen. Hautnah miterlebt habe ich die Finanzkrise 2007, 2008, auch mit eigenem Geld. Den Corona-Crash habe ich mitgemacht, auch die Euro-Schuldenkrise in den 2012 war das, glaube ich, Jahren. Also ich habe schon ein bisschen was mitgemacht und jedes Mal ist durch die Medien gegeistert, so jetzt ist das Ende des Kapitalmarkts, alles fällt zusammen. Und das war dann tatsächlich nicht so der Fall gewesen. Und ich meine, was ist denn der Kapitalmarkt? Das sind einfach Unternehmen. Wir finanzieren Unternehmen und wir glauben an deren Innovationskraft und dass unsere Wirtschaft und unser System weiter funktionieren wird, ja, auch unseren Wohlstand weiter erhält. Und von daher glaube ich schon, dass wir langfristig auch immer wieder Wachstum haben werden. Und sollte dem nicht so sein, dann würde, glaube ich, das gesamte System zusammenbrechen und dann ist die Geldanlage eher so zweitrangig.
Das ist auch egal, genau.
Also dann doch lieber wieder Gold. Wobei es schwierig wird, dann die Barren in Brote einzutauschen. Aber das wollen wir jetzt ja mal nicht hoffen.
Ja, Gold ist jetzt in letzter Zeit extrem gut gelaufen, aber es gab auch sehr, sehr lange Durststrecken von Gold. Ja. Und dann zahlt man beim Gold sogenannte Opportunitätskosten. Das bedeutet, entgangener Gewinn, also Gewinn, den ich beim Gold nicht hatte, den ich aber im Kapitalmarkt, sprich auf Aktien hatte. Aber gut, Gold ist ein anderes Thema.
Okay. Ja,
also ist auch ein sehr idealisiertes Thema, das, was ich eben meinte. Wir wollen nicht idealisieren. Ja. Und es gibt halt, Goldanhänger haben halt meistens so ein bisschen so, naja, ein sehr ideales Investment.
Ja, also wow, das war jetzt echt eine der für mich persönlich spannendsten Folgen überhaupt. Ich bin immer noch geflasht, wie einfach eigentlich alles ist. Und ich bin super ärgerlich darüber, dass ich das in den letzten Jahrzehnten irgendwie so vollkommen ahnungs- und interesselos hinter mir gelassen habe. Und ich finde es ganz toll, das ist eine der auch wichtigen Botschaften. Man kann ganz viel auch mit kleinem Geld tun. Also wenn man für seine Kinder vorsorgen möchte, dann ist so ein Sparplan super. Auch kleine Beträge können im Laufe der Zeit wirklich ein Vermögen aufbauen. Insofern kann ich jeden nur ermutigen, sich wirklich damit zu befassen, ja, und es nicht so dumm anzustellen wie ich. Ich kann mir jetzt relativ gut vorstellen, dass man erstmal völlig überfordert ist, weil das ein ganz neues Thema war. Aber genau deswegen hast du ja mit deiner Co-Autorin Mona Linke das Buch geschrieben. Ich sage nochmal ganz genau, wie es heißt. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, also das habt ihr geschrieben. Fand ich einen anspruchsvollen Titel, aber hinterher kann ich sagen, definitiv reicht das für den Normal-User im Kapitalmarkt aus.
Wir kommen aus YouTube, das ist Clickbait. Also wir haben einen Clickbait aus YouTube auf den Buchmarkt übertragen. Ja. Ich entschuldige mich dafür.
Nein, aber es ist super. Also es ist, ich habe es empfohlen bekommen und war total begeistert. Wir verlinken das natürlich auch wieder super gerne in den Shownotes und ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Ich habe selten ein Buch mit so vielen Aha-Erlebnissen gelesen und das hat mich am Ende wirklich mit dem Gefühl zurückgelassen, dass ich meine Finanzen endlich vernünftig ordnen kann und vor allen Dingen auch wirklich Vorsorge für die Rente treffen kann. Hier konnten wir leider nur über einen kleinen Bruchteil sprechen. Im Buch erfahrt ihr beispielsweise auch, ob Immobilien als Geldanlage sinnvoll sind oder welche Versicherung ihr unbedingt braucht, oder auf welche ihr wirklich verzichten könnt. Und ich freue mich auch sehr, dass wir wieder ein Exemplar verlosen dürfen. Schaut dazu gerne einfach mal bei uns auf Insta vorbei. Und alternativ könnt ihr auch gewinnen, wenn ihr uns eine kurze Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Thomas schreibt. Und wenn ihr jetzt gleich und sofort noch mehr zum Thema Finanzen erfahren wollt, dann schaut unbedingt mal auf Thomas' Internetseite zum Thema vorbei. Sie heißt Finanzfluss. Und dort gibt es auch jede Menge toller YouTube-Videos und verschiedene Rechner, mit denen ihr zum Beispiel eure Rentenlücke ausrechnet könnt oder selbst den Zinseszins berechnen. Und Thomas hat schon gesagt, ihr könnt euch da auch die ganz vielen verschiedenen ETF ansehen oder auch die Konditionen von Depots vergleichen. Und auch das verlinken wir euch natürlich wieder in den Shownotes und im Blog. Ja, lieber Thomas, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wirklich spannende und wichtige Thema zu sprechen.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich finde, wir haben einen sehr guten Rundumschlag geschafft. Also bin beeindruckt, wie viel man in so kurzer Zeit unterbringen kann.
Ja, das habe ich auch gestanden. Es ist gar nicht so komplex, aber natürlich kann man sich auch noch viel, viel intensiver damit beschäftigen. Aber jetzt habt ihr erstmal alles, was man braucht, um überhaupt anzufangen. Und das ist genau der Punkt. Anfangen ist wichtig. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder. Für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.